Am 22. November letzten Jahres verbot Innenminister Kanter per Verfügung insgesamt 35 kurdische Vereine und Organisationen, die der kurdischen Arbeiterpartei PKK nahestehen, weil sich deren Aktivitäten angeblich, so die Verbotsbegründung, gegen den Gedanken der Völkerverständigung richten, die innere Sicherheit, die öffentliche Ordnung und sonstige erhebliche Belange der BRD gefährden. Der Hamburger Völkerrechtler Professor Pech hat nun im September ein Gutachten veröffentlicht, indem er diese Verbotsverfügung einer kritischen Betrachtung unterzieht. Gegenstand seines Gutachtens ist nicht die Frage, inwieweit die These zutrifft, dass die zahlreichen kurdischen Organisationen Teil Tarn- oder Propagandaorganisationen der PKK sind. Untersucht wurde auch nicht der Wahrheitsgehalt der zahlreich behaupteten Vergehen und Verbrechen und Verdächtigungen gegen die PKK, wie zum Beispiel Spenden- und Schutzgelderpressungen sowie illegaler Rauschgifthandel, die von der PKK immer wieder nachdrücklich bestritten worden sind und bisher ohne rechtskräftigen Beweis geblieben sind. Geprüft hat Professor Pech aber die Frage, inwieweit die juristische Qualifizierung der PKK als Terrororganisation mit einer Programmatik, die gegen den Gedanken der Völkerverständigung verstößt, inwieweit diese Qualifizierung den allgemeinen Regeln und Grundsätzen des modernen Völkerrechts standhält, wie es nach Artikel 25 Grundgesetz in der Bundesrepublik mit übergesetzlichem Rang Gültigkeit hat. In einem historischen Exkurs schildert Pech zunächst die Vorbedingungen für die heutige Lage in Türkisch-Kurdistan. Historischer Ausgangspunkt ist hier der Vertrag von Lausanne aus dem Jahre 1923, der den Bestand und die Grenzen der heutigen Türkei weitgehend festlegte. Zitat aus dem Gutachten: Die Regierung Atatürks leugnete die Existenz einer eigenständigen kurdischen Nation und übte auf die Kurden Zwang aus, sich zu assimilieren. Diese beiden Elemente blieben die Grundkonstanten der türkischen Kurdenpolitik bis heute und wurden durch harte Repression und Gewalt wie das Verbot der kurdischen Sprache, Literatur, Publikationen und Schulen, Deportationen und Zerstörung von Hunderten von Dörfern versucht umzusetzen. Der Politik war insgesamt kein Erfolg beschert, sondern provozierte mehrere bewaffnete Aufstände, die jedoch alle vom türkischen Militär blutig niedergeschlagen werden konnten. Vor diesem Hintergrund geht Pech nun der Frage nach, ob und inwieweit sich der Kampf der PKK auf das völkerrechtlich verankerte Prinzip der Selbstbestimmung berufen kann. Dazu Professor Pech im Gespräch. Und es zeigt sich auch in der Literatur, zum Beispiel Kollegen wie von Ihnen, wie der bekannte Völkerrechtler Knut Ibsen, sagt nun, keine Anwendung des Selbstbestimmungsrechts auf Separationsbestrebungen nationaler Minderheiten. In der völkerrechtlichen Praxis sind jedoch nun Fälle anerkannt, in denen dieses Recht auf Selbstbestimmung eben dem Prinzip der territorialen Integrität auch vorgehen kann. Stichwort, ja. Was sind da die Voraussetzungen?
Dies ist eine sehr komplizierte und auch sehr komplexe Diskussion. Um sie vielleicht auf den Punkt zu bringen, so kann man heute sagen, dass dort das Selbstbestimmungsrecht von Völkern bis hin zur Sezession anerkannt wird, wo die staatliche Macht diesem Volk in ihrem territorialen Rahmen nachhaltig zum Beispiel die Menschenrechte vorenthält, nachhaltig kulturelle, auch gewisse politische Selbstbestimmungsrechte vorenthält. Nur in den Fällen also, in denen diese Rechte nachhaltig und zutiefst menschenwidrig vorenthalten werden, erstarkt dieses Selbstbestimmungsrecht auf Autonomie dann auch zu einem Selbstbestimmungsrecht auf Separation.
Wenn Sie jetzt den Fall, sage ich mal, Türkisch-Kurdistan unter diese Prinzipien subsumieren, zu welchem Ergebnis kommen Sie dann?
Ich habe das in meinem Gutachten ja sehr deutlich gesagt. Obwohl Öcalan und die PKK ja immer wieder gesagt haben, wir wollen in dem Falle gar nicht die Sezession, das heißt einen eigenen Staat, in dem uns die türkische Regierung das Recht auf eigene Sprache, Recht auf eigene Religion, eigene kulturelle und auch politische Autonomie innerhalb eines eventuell föderativ strukturierten Türkeis gibt, hat allerdings das kurdische Volk ein Recht auf Sezession, wenn die türkische Republik ihre Unterdrückung des kurdischen Volkes so fortsetzt, wie sie es tut. Denn das ist ja heutzutage aktenkundig, das weiß jeder in der Öffentlichkeit. Menschenrechte, Selbstbestimmungsrechte, kulturelle, sprachliche und auch religiöse Rechte der Kurden werden ihnen seit, man kann eigentlich sagen, seit 1923 vorenthalten. Und irgendwann ist dann das Maß voll und ein Anspruch auf Autonomie erstarkt dann zu einem Anspruch auf Sezession.
Aktenkundig, wie Professor Pech es formuliert, sind die schweren Menschenrechtsverletzungen in der Türkei nun auch bei der Europäischen Menschenrechtskommission in Straßburg. Wie Medico International in einer Pressemitteilung berichtete, hat sich die Europäische Kommission für Menschenrechte in einem lang vorbereiteten Hearing positiv über die Zulassung von 3 Beschwerden von Kurden aus der Türkei entschieden. Mit der Auswahl der 3 Fälle hat sich die Kommission für einen Verhandlungskomplex entschieden, der den Gesamtumfang der gruppenhaften Bedrohung der kurdischen Bevölkerung in der Türkei repräsentiert. Die zur förmlichen Verhandlung angenommenen Eingaben stehen exemplarisch für systematische Folter, für die Zerstörung ziviler Wohngebiete und für die Tötung von Zivilpersonen durch Sicherheitskräfte des türkischen Staates. Diese Beschwerden stellen die schwersten Menschenrechtsverletzungen dar, die in der bisherigen Geschichte der Europäischen Kommission behandelt wurden. Insgesamt sind bei der Kommission mehr als 200 Verfahren gegen die Türkei anhängig, die massive Menschenrechtsverletzungen gegen Kurden betreffen. Folter und Mord in Polizeigewahrsam, Vergewaltigung und Misshandlung durch Sicherheitsorgane, Ermordung von Vertretern gewählter Abgeordneter und der legalen kurdischen Opposition sowie die großflächige Vernichtung ziviler Lebenswelten. All diese Fakten sind auch der Bundesregierung natürlich bekannt. Doch nach dem Prinzip des höherrangigen Interesses, und das ist hier nun mal der wichtige NATO-Partner Türkei, wiegt sie sich in beharrlicher Ignoranz. Stellvertretend für diese Ignoranz sei hier ein Artikel von Außenminister Klaus Kinkel erwähnt, den die türkische, eher sozialdemokratische Zeitung Cumhuriyet vor 2 Wochen veröffentlichte. Innerhalb der NATO, des erfolgreichsten Zusammenschlusses nach dem Krieg, geben wir uns gegenseitig territoriale Sicherheit und sichern die territoriale Einheit. Der Türkei, deren Bemühungen um die Erlangung der universalen Ziele wie die Achtung der Menschenrechte und die Bekämpfung des Terrorismus hoch geschätzt werden, sind wir gemeinsam verbunden. Auf all diesen Gebieten arbeiten wir intensiv zusammen. Soweit Klaus Kinkel, deutscher Außenminister, doch zurück zum Gutachten von Professor Pech, der sich auch mit der Frage auseinandergesetzt hat, ob und inwieweit die PKK bei ihrem Kampf um das Selbstbestimmungsrecht Gewalt anwenden darf.
Ich sagte vorhin ja schon, dass das Selbstbestimmungsrecht eine Reihe von sehr entscheidenden Konsequenzen hat. Eines ist, dass es in dem Fall, den ich eben schilderte, wenn ein Volk das Recht auf Sezession dabei hat, dann auch das Recht auf Gewalt gibt. Das ist seit 1974 durch die UNO-Generalversammlung in verschiedenen Resolutionen anerkannt worden. Das ist auch das Recht der PLO zum Beispiel gewesen, sich von Israel durch Kampf zu trennen. Das ist das Recht der PAIGC in Guinea-Bissau, der SWAPO in Namibia, des ANC in Südafrika gewesen, sich mit Gewalt gegen die rassistische oder auch koloniale Okkupation zu wehren.
Befreiungsbewegungen haben also prinzipiell das Recht auf Anwendung von Gewalt. Dieses Recht ist jedoch in einem Zusatzprotokoll zur Genfer Konvention von 1949 nochmals konkretisiert worden.
Eine Befreiungsbewegung zum Beispiel mit dem Recht auf Gewalt liegt dann vor, erstens, wenn sie eine gewisse Organisation hat, die eine Führung hat, die eben auch die Disziplin aufrechterhalten kann. Und zweitens, wenn es sich wirklich nicht nur um irgendwelche Putsche, sondern um eine dauernde Kampfhandlung handelt. Beides vorausgesetzt oder beides als Kriterien genommen und auf den kurdischen Kampf angewendet, muss man wohl sagen, dass die PKK eine ausgesprochen durchschlagskräftige militärische wie auch politische Organisation mit klar strukturierten Führungskompetenzen hat und dass es bei dem Kampf zwischen der türkischen Regierung, dem türkischen Militär und den PKK-Kämpfern nicht einfach nur um irgendwelche Aufruhrmaßnahmen über irgendwelche Aufstände geht, sondern das ist ein kontinuierlicher Kampf, der militärisch immer mehr an Stärke, Tiefe und auch an Brutalität gewinnt. Beide Voraussetzungen sind also gegeben.
Sie sagen also auch, dass die PKK die kurdische Bevölkerung dort repräsentieren kann. Das war ja bei der PLO auch immer dieses Problem.
Ja, genau. Die OAU und die UNO sind ja sehr vorsichtig gewesen, Befreiungsbewegungen anzuerkennen. Zum Beispiel haben sie nie die eritreische Befreiungsbewegung anerkannt, auch nicht die Frente Polisario, obwohl die nun wirklich ebenfalls in einem Kampf um Selbstbestimmungsrecht stehen. Es ist so, dass eine Befreiungsbewegung eben zusätzlich zu ihrer Kampfstärke ihrer Organisation auch noch das Kriterium erfüllen muss, dass sie legitime Sprecherin und Vertreterin eines Volkes ist. Dieses mag für viele zweifelhaft sein. Mir sind in meinen Untersuchungen, ich bin auch dort gewesen, in Kurdistan, die Zweifel, die ich anfangs hatte, eigentlich zusehends genommen. Ich bin der Überzeugung, dass wohl die PKK letztendlich die einzige effektive politische wie aber auch militärische Organisation des kurdischen Volkes ist, hinter der auch nach anderen internationalen Stellungnahmen mindestens 70-80% der Bevölkerung stehen.
Soweit die Zusammenfassung eines Interviews mit dem Hamburger Völkerrechtler Professor Dr. Norman Pech. Sein Gutachten trägt den offiziellen und etwas langen Titel Gutachten zu den völkerrechtlichen Fragen der Verbotsverfügung des Bundesinnenministeriums gegen kurdische Vereine und Organisationen in der BRD vom 22. November 1993. Eine ausführlichere Fassung dieses Interviews könnt ihr noch diese Woche auf Radio Dreieckland hören. Der Sendeplatz ist noch nicht so ganz klar. Wenn es euch interessiert, ihr könnt hier anrufen im Radio unter Freiburg 31 028. Das gleiche gilt, wenn sich jemand von euch für das von Medico International herausgegebene Gutachten interessiert.